Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute Franziska Schnurr. Herzlich willkommen, schön bist du da.
Hallo Silvio, ja, danke. Freue mich auch, dass ich da bin.
Mal wieder kann man sagen, ja. Du bist ja regelmäßig hier, du bist Mitarbeiterin, du bist Kuratorin und jetzt für die nächste Ausstellung hier zu Gast oder für die Ausstellung, die läuft, die Sommerausstellung 2025, deine Ausstellung.
Ja, genau. Ausnahmsweise mal eine, wo wir nicht im Team gearbeitet haben. Ich habe alles an mich gerissen.
Das ist auch richtig.
Wirklich mein Thema.
Dein Thema, du kommst aus der Musikwissenschaft, Musikgeschichte heraus. Genau. Das ist dein Fundus, aus dem du schöpfen kannst.
Ja, und zwar schön. Ich bin jetzt irgendwie zu meinen Anfängen zurückgegangen. Vor 15 Jahren habe ich mit einer Musikausstellung in der Stiftsbibliothek angefangen und da war es eigentlich schön, als ich gefragt wurde, nochmal wieder eine Ausstellung zu dem Thema zu machen. Ich denke, 15 Jahre ist jetzt auch lang genug her. Die Leute, die damals da waren, erinnern sich vielleicht nicht mehr so genau, was da gezeigt wurde. Okay. Und es ist auch ein bisschen was anderes dabei als damals.
Es ist nicht die gleiche Ausstellung, es ist auch ein neuer Katalog, es ist in der Forschung viel passiert, aber es ist auch die Überlieferung genügend groß in St. Gallen.
Ja, die Überlieferung ist groß. Es ist schon einiges dabei, was ich auch damals gezeigt habe, aber ich habe ein bisschen versucht, einen anderen Ansatz zu finden, also noch stärker einen roten Faden zu finden für diese Ausstellung. Das war für mich die Frage, was darf Musik im Kloster, was darf sie nicht? Wie ist man im Kloster mit Einflüssen umgegangen, die von außen kommen? Hat man die aufgenommen? Hat man die begeistert aufgenommen? Oder hat man sich vielleicht erstmal gewehrt und dann irgendwann ist es doch gekommen? Also ganz konkret geht es mir da um Mehrstimmigkeit, um Instrumentalmusik. Das sind so die Sachen, die in der klösterlichen Musik nicht von Anfang an dabei sind. Und das fand ich eine ganz spannende Frage eigentlich immer wieder, wenn ich mich mit musikalischen Handschriften beschäftigt habe, habe ich gemerkt, das Thema, die Frage kommt irgendwo auf.
Also Veränderung, die von außen kommt, das bedeutet, die Musik verändert sich und wird im Kloster aufgenommen? Oder ist Musik verbunden mit einer Zeit, einem Thema, einer Klosterreform zum Beispiel und kommt auf diesem Weg an?
Ich würde sagen, vielleicht eher die Musik außerhalb verändert sich. Es kommen da neue Elemente dazu. Und das ist dann die Frage, kommt das auch ins Kloster? Wird es auch im Kloster aufgenommen?
Und da entscheidet man, das gefällt nicht, das klingt und das.
Ja, man zeigt sich gegenüber manchen Neuerungen eher skeptisch. Es dauert zum Beispiel in St. Gallen sehr lange, bis die Mehrstimmigkeit eingeführt wird. Zumindest soweit wir wissen, also wir wissen nicht, ob vielleicht im Mittelalter auch ein bisschen mehrstimmig gesungen wurde, aber mehr so improvisierte Mehrstimmigkeit. Man nennt das Quintorganum, also eine Stimme würde einen Choral singen und eine andere bewegt sich einfach parallel dazu im Quintabstand. Das kann gut sein, das war eine weit verbreitete Praxis, aber das ist dann etwas, darüber hat man nicht geschrieben. Von daher haben wir keine Belege dafür. Wir können nur denken, ja, vielleicht hat es das gegeben. Aber im Großen und Ganzen hat es dann doch eine ganze Zeit gedauert, bis man es in St. Gallen mit der Mehrstimmigkeit versucht hat. Und das Gleiche gilt auch für die Instrumente.
Du hast Quellen dazu, das ist die Musiküberlieferung direkt, also das sind Noten, Neumen, das ist die Musik, die Texte dazu. Aber gibt es auch Reflexion zur Musik, die eben genau solche Fragen vielleicht dann spiegelt?
Es gibt Reflexionen, ja, doch, genau. Wir springen jetzt einfach mal gerade rein im 16. Jahrhundert. Da ist dann wirklich ernsthaft versucht worden, die Mehrstimmigkeit in St. Gallen einzuführen. Abdi Temblara hatte einen italienischen Komponisten namens Manfred Barberini Lupus beauftragt, vierstimmige Choralbearbeitungen zu schreiben. Und begleitend zu diesen Kompositionen gibt es zwei Reden, die ein junger St. Galler Mönch, Mauritius Enk, geschrieben hat, in denen er die Mehrstimmigkeit verteidigt. Mhm. Also das zeigt ganz deutlich, dass es damals große Vorbehalte gab. Er schreibt sogar, dass der Abt ursprünglich die Mehrstimmigkeit gehasst habe. Er sei ein Hasser gewesen, ein Osor, und hätte sich dann aber doch überzeugen lassen, dass es mit der Mehrstimmigkeit wert sei, das mal auszuprobieren. Mauritius Enk muss da wirklich argumentieren. Er bringt, also einerseits führt er die Argumente auf, die gegen die Mehrstimmigkeit vorgebracht werden, dass sie lasziv sei oder zu unreinen und hochmütigen Gedanken anregt. Und dann verteidigt er sie aber auch und sagt, das stimmt eigentlich alles gar nicht. Oder ja, manchmal gibt es das, aber das sind dann Ausnahmeerscheinungen. In Wirklichkeit ist die Mehrstimmigkeit doch eigentlich besonders feierlich und besonders prächtig. Und deswegen ist es durchaus wert, sie auch im Kloster zu praktizieren und idealerweise aber in Kombination mit dem Choral. Also wir haben durchgängig in den Jahrhunderten vorher den einstimmigen gregorianischen Choral. Und das ist auch in den Kompositionen von Manfred Barberini Lupus nicht anders. Der Choral bleibt das Fundament. Der Tenor singt den Choral in langsamen, gleichmäßigen Notenwerten. Und drei weitere Stimmen hat dann Manfred Barberini Lupus neu dazu und darum herum komponiert. Da haben wir dann noch Sopran, Alt darüber und den Bass darunter. Mhm. die umranken gewissermaßen den Choral. Und so hat man einerseits das Altehrwürdige, was der Choral mit sich bringt, und auch vielleicht die, sagen wir mal, die theologische Rechtfertigung. Und andererseits haben wir die Pracht und ja, den Prunk, den die Mehrstimmigkeit mit sich bringt.
Ist das für uns heute nachvollziehbar oder hörbar, dass es entweder die Pracht und Herrlichkeit ist oder auch ein bisschen diese verspielte Laszivheit, die in der Zeit dem vorgeworfen wurde, spiegelt oder also sich unsere Ohren oder unsere Gewohnheit völlig verändert?
Wir haben natürlich ganz andere Hörgewohnheiten und man muss sich vielleicht vorstellen, damals, die Mönche in St. Gallen waren nur Einstimmigkeit gewöhnt. Da ist es natürlich dann schon etwas ganz Fremdes auch erstmal. Das Prächtige, das denke ich, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen, dass es irgendwie großartiger klingt, wenn mehrere Stimmen zusammen singen. Und bei den Vorwürfen der Laszivität habe ich mich manchmal gefragt, ob da nicht vielleicht auch einfach weltliche, mehrstimmige Kompositionen eine Rolle spielen, sozusagen als Schreckensbild, in dem man dann teilweise derb erotische Texte hat und ob da irgendwie in den Köpfen die Verbindung zwischen diesen Texten und der Mehrstimmigkeit allgemein hergestellt worden ist und das dann zu so einer Skepsis und Vorbehalten gegenüber der Mehrstimmigkeit geführt hat. Außerhalb des Klosters war das durchaus auch ein großes Thema. Auf dem Konzil von Trient, das ist ungefähr zur selben Zeit, wie diese Kompositionen entstanden sind, wurde darüber auch groß diskutiert und ein Problem der Mehrstimmigkeit war aus Sicht der Kirche auch, dass die Textverständlichkeit nicht mehr unbedingt gegeben war. Also wenn mehrere Stimmen gleichzeitig singen, aber nicht den Text gleichzeitig deklamieren, dann kann man den Text unter Umständen nicht mehr gut verstehen. Und dass der Text verstanden wurde, das war ganz etwas Wichtiges. Und das war dann auch ein Argument, was gegen die Mehrstimmigkeit gesprochen hat oder zumindest gegen eine bestimmte Form der Mehrstimmigkeit. Und da schlage ich jetzt gerade mal den Bogen zurück zum Anfang. Wir haben nämlich einen ganz interessanten Text im sogenannten Hartka-Antiphonar, einer Handschrift mit den Gesängen des Stundengebets, so etwa zwischen 980 und 1000 geschrieben, vom St. Galler Mönch Hartka, der als Inkluse in der Nähe des Klosters lebte, in einer Zelle sich also hatte einmauern lassen. Und der hat dieses Antiphonar mit den Gesängen des Stundengebets, also wahrscheinlich hat er den Text geschrieben und auch einen Teil der Neumen, also der frühmittelalterlichen Musiknotation, wobei da auch andere Mönche des Klosters daran beteiligt waren. Und diesem Antiphonar ist ein Gedicht auf Papst Gregor den Großen vorangestellt, dem im Mittelalter die, ich sage mal, quasi Erfindung oder Einführung des gregorianischen Chorals zugeschrieben wurde. Und in diesem Gedicht geht es nicht nur um Gregor als Person, sondern auch um das, was der Choral ist und was er soll. Und da gibt es ein paar ganz schöne Verse, die sagen, dass im Choral Text und Musik ausgewogen und gleichgewichtet sein soll. Und es sollen weder die Töne den Text überdecken, noch der Text die Töne. Also es ist wichtig, dass man den Text gut versteht. Es ist aber auch wichtig, dass schön gesungen wird. Also wir haben nicht nur Sprechgesang, es ist nicht Rap. Aber wir haben auch nicht nur Schönklang, es ist nicht italienische Oper. Von daher, dieses Gleichgewicht war jahrhundertelang sehr wichtig. Und das war dann wahrscheinlich durch die Mehrstimmigkeit ein bisschen bedroht. Da ging es nämlich dann in Richtung mehr der Musik und der Text bekam weniger Bedeutung und das durfte nicht sein.
Ja, man stellt sich mit Musik und Text eine Waage vor.
Ja, genau.
Und das Bild mit vier Stimmen, mit Waage, das geht nicht auf.
Nein, das geht dann nicht mehr auf. Und man kann dann auch in St. Gallen sehen, die Kompositionen von Manfred Barberini Lupus, die haben sich wohl nicht durchgesetzt. Also wir haben ganz wenig Gebrauchsspuren in den Handschriften, eigentlich gar keine. Es gibt Belege für zwei Aufführungen jeweils eines Stücks, mehr auch nicht. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass dann auch bald der Auftraggeber Abdi Temblara gestorben, kurz nachdem dieses Projekt vollendet war. Und ja, wir wissen nicht genau, warum das sich nicht durchgesetzt hat. Wir können nur spekulieren und man kann dann denken, ja, vielleicht war es einfach zu kompliziert. Jahrhundertelang hat man immer einstimmig gesungen und jetzt auf einmal Mehrstimmigkeit, auch verbunden mit einer neuen Form der Notation. Das muss man erstmal lesen lernen, da muss man mehrstimmig zusammen singen. Die Notation ist auch gar nicht so einfach. Also man muss sich vorstellen, in der Handschrift sind alle vier Stimmen gleichzeitig zu sehen auf einer Doppelseite, aber es gibt keine Taktstriche. Die Koordination ist also gar nicht so einfach. Wenn man anfängt und zusammen lossingt und sich unterwegs verliert, dann ist es schwierig, sich wiederzufinden.
Sehr, ja. Wie muss man sich eine Praxis vorstellen? Also das braucht einen Chorleiter, mit dem man übt, der das lesen kann, versteht? Könnte das auch ein Grund
schon,
sein?
Ja. Also ich denke, das braucht sicherlich jemanden, der mit dieser Notation vertraut ist und der den anderen Mönchen dann die Stimmen beibringt. Und das ist natürlich eine ganze Menge Musik, was man auf einmal neu lernen muss. Mhm. Also den Choral, den kennt man ja ohnehin.
Also es braucht eine Anleitung dazu. Das sind immer lateinische Texte.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, alle Texte, die in der Ausstellung zu sehen sind, sind lateinisch.
Also quasi diese Tradition geht dort nicht, dass wenn man jetzt hier zuhört und sich vorstellt, der Text muss verständlich sein, dass es bedeutet Volkssprache, sondern
im Gegenteil eigentlich. Ja. Also es bleibt lateinisch.
Es bleibt Latein und ist auch wirklich für diese klösterliche Musik gedacht. Und das würde dann schon auch ein großer Unterschied natürlich dann sein zu all dieser Mehrstimmigkeit, die irgendwo in der Volksmusik der Zeit vorhanden ist.
Genau, also auch so die Renaissance-Komponisten wie Josquin des Prez beispielsweise, die haben natürlich auch französische Texte vertont oder Heinrich Isaac, deutsche Texte, italienische Texte, also da kommt die Volkssprache rein. Das haben wir dann in St. Gallen eigentlich erst im 18. Jahrhundert. Da haben wir auch St. Galler Mönche, die selber komponiert haben. Mhm. Die haben durchaus dann auch mal deutsche Texte vertont.
Die Frage ist, für das 18. Jahrhundert würde mich noch interessieren, gibt es dann auch Musik und Theater zum Beispiel? Also werden da die Formen nochmals geöffnet? Wir haben ja eine Reihe von Theateraufführungen, von Texten. Gibt es auch Librettos und Musik dazu aus dem Kloster im 18. Jahrhundert, im barocken Kloster dann?
Ja, das gibt es, haben wir jetzt nicht in der Ausstellung, aber es gibt tatsächlich ein Drama über den heiligen Othmar, das in St. Gallen im 17. oder 18. Jahrhundert aufgeführt wurde. Und ein sehr langes Stück, das hat sich, glaube ich, über 2 Tage erstreckt, die Aufführung. Und da gab es auch Musik Intermezzi. Also wir haben eine Handschrift, in der auch Noten dabei stehen. Das ist, meine ich, der einzige Beleg für Musik in Theaterstücken aus dem Kloster. Es gibt ansonsten eine ganze Reihe von Dramen, die auch von St. Galler Mönchen geschrieben wurden. Aber also Musik war dabei, wir haben es nur selten belegt. Mhm. Aber gerade auch so bei wichtigen Feierlichkeiten wie Reliquientranslationen, also wenn Reliquien von Heiligen nach St. Gallen überführt wurden, da hat Musik dann auch eine große Rolle gespielt. Mhm. 1680 war das der Fall, da sind die Reliquien von 4 römischen Katakombenheiligen nach St. Gallen gebracht worden. Und Valentin Molitor, ein Mönch des Klosters, hat den Auftrag bekommen, dafür Festmusik zu schreiben. Er hat eine Messe komponiert und 3 Motetten, die an dem Tag aufgeführt wurden. Interessanterweise hat Abt Gallus Alt damals diese Stücke in Auftrag gegeben und derselbe Abt hat dann ein paar Jahre später Valentin Molitor bestraft, weil der zusammen mit ein paar anderen Mönchen im Stundengebet mehrstimmig gesungen hatte. Ja. Das fand ich eine interessante Geschichte, die ich in einer Handschrift des Stiftsarchivs gelesen habe, die mir gezeigt hat, ja, die Mehrstimmigkeit im 17. Jahrhundert kommt sie ins Kloster St. Gallen oder fasst da langsam Fuß. Aber zunächst einmal ist sie etwas für außergewöhnliche Gelegenheiten, dass sie so richtig in den Kern der Liturgie eindringt und damit meine ich das Stundengebet. Das dauert dann nochmal fast 100 Jahre mehr. Im 18. Jahrhundert haben wir dann ganz viele, sagen wir mal zum Beispiel Magnificat-Kompositionen, die aufgeführt wurden und das ist auch in einer anderen Handschrift des Stiftsarchivs belegt. Da gibt es eine Liste für ein Jahr, welche Stücke oder Stücke von welchen Komponisten aufgeführt wurden und das ist also eine ganze Menge. Da kann man davon ausgehen, dass eigentlich an jedem Feiertag mehrstimmig musiziert wurde und mit Instrumenten. Das heißt, das Kloster hatte dann auch ein ganzes kleines Orchester.
Dann ändert sich das wirklich ganz grundsätzlich dann, ja?
Also ändert sich ganz grundsätzlich und ich würde sagen, im 18. Jahrhundert ist Mehrstimmigkeit und Instrumentalmusik eine Selbstverständlichkeit in St. Gallen geworden. Aber das Kloster St. Gallen ist damit ein bisschen später dran als andere Klöster, sagen wir mal beispielsweise, einsiedeln, die diese Tradition der instrumental begleiteten Musik schon etwas früher hatten.
Kann man das irgendwie erklären? Hat das mit einer klösterlichen Strenge in St. Gallen zu tun oder mit einer Bewusstsein der Tradition? Oder ist man einfach nicht so ganz nahe am Puls der Zeit dran hier in der Ostschweiz draußen?
Haha, ob es an der Ostschweiz liegt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe schon in der Beschäftigung mit der Musik den Eindruck gewonnen, dass St. Gallen zumindest musikalisch doch eher konservativ war. Also dass es relativ lange gedauert hat, bis sich hier Innovationen durchgesetzt haben. Ein Beispiel ist nur, dass zum Beispiel die Notenlinien in St. Gallen überhaupt erst im 15. Jahrhundert üblich geworden sind, obwohl sie im 11. Jahrhundert erfunden wurden. Das heißt, man hat bis ins 15. Jahrhundert in St. Gallen linienlose Neumen geschrieben, also wirklich wie im Frühmittelalter bis ins Spätmittelalter. Das ist eine Notation, die eigentlich ja nur als Gedächtnisstütze funktioniert und nur begleitend zu mündlicher Überlieferung. Also eigentlich muss man die Stücke auswendig lernen und die Neumen-Notation, die informiert einen dann noch über Feinheiten der melodischen Gestaltung. Also hier geht es ein bisschen vorwärts, hier soll ein bisschen gebremst werden, hier wird vielleicht eine kleine Pause gemacht. Das sind viele Details, die man mit der Neumann-Notation zeigen kann. Was man nicht zeigen kann, solange man keine Notenlinien hat, ist, wie weit zwei Töne voneinander entfernt sind, also das Intervall. Und ja, solange die Tradition lebendig ist, braucht man das vielleicht nicht. Aber trotzdem finde ich schon erstaunlich, dass man so eine Erneuerung, die ja auch eine Erleichterung bringt, nicht begeistert aufgegriffen hat. Man kann jetzt allerdings nicht sagen, dass St. Gallen immer nur skeptisch war gegenüber Neuerungen. Wenn wir ins Frühmittelalter zurückschauen, da war St. Gallen mal ganz an vorderster Front dabei mit musikalischen Innovationen im Bereich der liturgischen Musik. Da sind nämlich Ende des 9. Jahrhunderts zwei neue musikalische Gattungen in der Liturgie entstanden, der Tropus und die Sequenz. Und mit Turtilo und Notker Balbulus waren da zwei St. Galler Mönche ganz entscheidend bei der Entstehung und Entwicklung dieser Gattungen beteiligt.
Kannst du kurz umreißen, was das ist? Das sind zwar schöne Worte, aber ich glaube die meisten.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also beides sind Gesänge, die in der Messe vorkommen. Und ein Tropus ist etwas, was einen vorhandenen Gesang ergänzt. Also wir haben in der Messe verschiedene Gesänge, die sich von Tag zu Tag abwechseln, die also durchs Kirchenjahr hindurch immer anders sind, auf das jeweilige Fest zugeschnitten. Sagen wir mal zum Beispiel an Weihnachten haben wir einen Introitus, einen Eingangsgesang, der den Einzug in die Kirche begleitet. Das ist an Weihnachten Puernatus, uns ist ein Kind geboren. Und ein Tropus, der kann jetzt diesen Gesang ergänzen auf verschiedene Arten und Weisen. Es gibt erstens rein melodische Ergänzungen, das heißt an einen Vers, zum Beispiel eines Introitus, wird einfach noch eine Melodie, ein sogenanntes Melisma, auf einer Silbe, auf der Endsilbe des Verses angehängt. Das heißt, man singt den Introitus-Vers zu Ende und hängt dann noch eine längere Melodie auf der letzten Silbe an. Gerade im 10. Jahrhundert ist das ein Großteil der Tropen, die auf diese Art und Weise funktionieren. Dann gibt es welche, bei denen eine vorhandene Melodie mit einem Text unterlegt wird. Das ist ein bisschen ein Sonderfall, kommt nicht so häufig vor. Und dann gibt es komplett neu komponierte Tropen, bei denen es einen neuen Text und eine neue Melodie gibt. Die ergänzen dann wiederum auch einen vorhandenen Bezugsgesang, zum Beispiel in Form einer Einleitung und dann von Elementen, die den, sagen wir mal, Introitus unterbrechen. Da haben wir ein sehr schönes Beispiel mit dem Weihnachtstropus von Turtilo. Der fängt an mit einer Einleitung, die zum Introitus hinführt. Er fängt an sehr dunkel, unverständlich, ziemlich kompliziert theologisch. Es heißt, heute soll von uns ein Kind besungen werden, das der Vater vor der Zeit gezeugt und die Mutter unter der Zeit oder in der Zeit geboren hat. Und man runzelt vielleicht die Stirn, wenn man das hört und fragt sich, was soll das denn bedeuten? Und genau diese Reaktion, die will Turtilo auch provozieren und die nimmt er dann in seinem Tropus auf, indem nämlich die Frage auch ausformuliert wird, wer ist dieses Kind, von dem ihr sagt, dass wir es besingen sollen? Sagt's uns, damit wir auch mitsingen können. Und dann kommt die Antwort darauf, ja, das ist derjenige, den uns der Prophet vorhergesagt hat, mit den folgenden Worten. Und dann kommt der Introitus, und der Weihnachtsintroitus ist ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Also wird mit dieser Einleitung, mit Frage- und Antwortspiel, was auch in den Handschriften meistens mit einem rot markierten Interrogatio für Frage und Responsio für Antwort gekennzeichnet ist, wird da richtig hingeleitet zum Introitus. Das ist schon ziemlich genial gelungen, finde ich. Und dann noch ein weiteres Wort zum Tropus. Wir haben da eine Entwicklung vom 10. ins 11. Jahrhundert. Ich habe gesagt, im 10. Jahrhundert gibt es ganz viele solche einfachen melodischen Tropen. In den Handschriften haben wir manchmal ein Dutzend verschiedene Tropen zu einem einzelnen Bezugsgesang. Und das ist im 11. Jahrhundert ganz anders. Da haben wir nur noch ein oder zwei Tropen. All diese einfachen Stücke, die wurden komplett rausgeworfen. Es haben sich nur die komplizierteren, durchkomponierten Tropen durchgesetzt. Die hat man auch im 11. Jahrhundert noch weiter gesungen.
Die sind dann auch immer verbunden mit Texten dazu.
Genau, also es ist immer Text und Melodie. Ja, und dann gibt es die Sequenz. Die Sequenz, die hat in der Messe ihren Ort zwischen Halleluja und Evangelienlesung. Und die Sequenz ist eine Melodie, die mit einem neuen Text unterlegt wird. Und zwar sind es Melodien, die teilweise in Bezug zu Halleluja-Melodien haben, teilweise aber auch nicht. Es gibt manche Melodien, bei denen wir nicht wissen, woher sie kommen, dass eventuell vielleicht sogar weltliche Melodien waren, die man da aufgegriffen hat. Und wenn ich sage, sie werden mit Text unterlegt, dann ist es in der Frühzeit der Sequenz, geschieht das auf ganz bestimmte Art und Weise, nämlich die Sequenz ist ein syllabischer Gesang. Auf einen Ton kommt genau eine Silbe. Das führt dann auch dazu, dass man die Sequenzen in den Handschriften anders notieren kann, also die Musik anders aufschreiben kann, als man es sonst in Musikhandschriften der Zeit macht. Normalerweise stehen die Neumen über dem Text, sodass man sie gut zuordnen kann. Im Fall der Sequenzen haben wir die Neumen neben dem Text am Rand. Und da fragt man sich zunächst, wie soll man das überhaupt dem Text zuordnen? Und das funktioniert eben deswegen, weil wir wissen, auf einen Ton kommt genau eine Silbe oder umgekehrt. Der Vorteil der Notation am Rand ist, dass wir da mehrere Töne miteinander verbinden können zu Neumenzeichen, sodass wir sehen können, zum Beispiel, wir haben einen tiefen Ton, einen hohen und einen tiefen und dann vielleicht nochmal einen tiefen und einen hohen. Das funktioniert nicht so gut, wenn man nur Einzeltöne aufschreibt. Es gibt zwar bei den Einzeltönen auch ein Zeichen für einen relativ hohen und ein Zeichen für einen relativ tiefen Ton, aber relativ ist relativ. Es kann sich jeweils auf den Ton davor oder auf den Ton danach beziehen. Also wenn ich eine Folge von Einzeltönen aufschreibe, kann ich daraus die melodische Kontur eigentlich überhaupt nicht erkennen.
Was du sprichst, ist Musik zu hören. Was du gemacht hast, ist eine Ausstellung mit Büchern zu sehen.
Ja.
Sieht man die Musik? Also ich sehe jetzt, wenn ich die Neumen mir vorstelle, die da interlinear oder marginal am Rand sind, dann sehe ich die Musik, die du jetzt gerade beschrieben hast. Aber so als Gesamtbild oder Blick auf die Ausstellung?
Ist natürlich immer schwierig, oder? Mhm. Wenn man Musik nur zeigt und nicht hörbar macht. Und das funktioniert dann eigentlich nur im Rahmen von Führungen. Also wenn ich meine Führung mache, dann versuche ich immer etwas zu singen oder dann in begleitenden Veranstaltungen, Konzerten und so weiter. Da kann man es dann hörbar machen. Aber natürlich schon relativ abstrakt, gerade mit der Neumann-Notation, wenn man die nur sieht und die Stücke nicht kennt, kann man sich eigentlich nicht genau vorstellen, wie das klingt. Hm. Bei den späteren Handschriften dann schon, also wenn man mit musikalischer Notation gut vertraut ist, dann könnte man beispielsweise diese barocke Arie durchaus aus der Handschrift, die in der Vitrine liegt, auch singen.
Gäste hören wir selten singen, was sie da sehen.
Ja, das passiert nicht so häufig, außer wenn, manchmal kommt dann doch auch besonders interessierte Gruppen vorbei und es kommt dann schon mal vor, dass die anfangen, irgendwie mehrstimmig zu singen aus diesem Barberini-Lupus-Kodex zum Beispiel.
Okay, das ist lustig, gell? Also was wir ja manchmal haben, dass Leute kommen und Musik finden bei uns, die sie schon lange begleiten. Meistens Menschen, die eben im kirchlichen Kontext Musik machen. Mhm. Und dann gibt es wie ganz berühmte Stücke aus St. Gallen, die einem immer wieder begegnen, nicht?
Ja, also vielleicht das berühmteste St. Galler, so der St. Galler Exportschlager im Frühmittelalter, das ist die Pfingstsequenz von Notker Balbulus, also aus dem späten 9. oder frühen 10. Jahrhundert. Sancti Spiritus, acet nobis gratia, also die Gnade des Heiligen Geistes, sei mit uns. Die ist im Frühmittelalter wirklich europaweit gesungen worden. Und das war sicherlich das St. Galler musikalische Produkt, das sich am weitesten über die Klostermauern hinaus verbreitet hat.
Was mich noch interessieren würde, wäre, das ist ja Musik vor allem im Kontext des Gottesdienstes zu denken. Wie sind die Zeiten im Tagesablauf, wo gesungen wird, wo Musik vorkommt? Und wie groß ist da der Anteil dieser St. Galler Ergänzungen, dieser Tropen zum Beispiel? Wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen oder einordnen?
Also erstmal, die Musik spielt eine enorm große Rolle im Tagesablauf der Mönche, denn es wird also im Stundengebet in allen 7 Tagzeiten und dann noch im Gebet in der Nacht wird immer zugesungen. Es werden die Psalmen ja nicht einfach nur gelesen, sondern sie werden melodisch rezitiert. Also es gibt bestimmte Melodiemodelle, auf die die Psalmen gesungen werden. Und jeder Psalm wird eingeleitet durch eine Antiphon. Dann gibt es auch noch die Responsorien, die etwas musikalisch ausgeweiteter sind. Also im Stundengebet hat man eigentlich ganz, ganz viel gesungen. In der Messe auch. Die St. Gallischen Eigenkompositionen oder Eigendichtungen, die haben da jetzt keinen so große Rolle gespielt. Also da haben wir eben in der Messe mit Tropus und Sequenz 2 Elemente, die zu mehreren vorhandenen Gesängen dazukommen. Mhm. Also im Grunde ist der gregorianische Choral einfach die Grundlage und der ist in St. Gallen, also die ältesten Handschriften, die ihn für St. Gallen belegen, stammen aus dem 9. Jahrhundert. Wir haben ein ganz paar Fragmente aus dem 9. Jahrhundert und dann eine vollständige Handschrift, das sogenannte Cantatorium, das möglicherweise auch noch vom Ende des 9. Jahrhunderts stammt oder aus dem Beginn des 10. Da gibt es verschiedene Datierungsansätze. Das ist ein Buch für den Kantor, wie der Name es schon sagt. Es heißt für den Vorsänger in der Messe und der hat es wahrscheinlich vor der Messe aufgeschlagen, angeschaut, sich die Stücke, die er singen musste, noch einmal ins Gedächtnis gerufen. In der Messe selbst hat er dann auswendig gesungen. Und in diesem Kantatorium, da sind auch nicht alle Gesänge der Messe mit Neumen versehen, sondern wirklich nur die Stücke, die im Wechsel zwischen Kantor und Mönchsschola gesungen wurden. Das sind in der Messe überhaupt nur 2 von 5 wechselnden Stücken. Genau, und das Kantatorium ist einfach wegen seines Alters besonders berühmt. Das ist vielleicht die berühmteste Musikhandschrift. Also alle Studenten der Musikwissenschaft, die hören sicherlich im Laufe ihres Studiums einmal etwas vom Kantatorium. Das war auch so die Handschrift, die ich am ehesten vor Augen hatte, bevor ich hier nach St. Gallen kam. Und dann ist es natürlich toll, wenn man das dann mal im Original sieht.
Und sie zeigen kann in der Ausstellung.
Und sie zeigen kann in der Ausstellung, ist schon auch etwas Besonderes, ja.
Was ich interessant finde bei deiner Erzählung, dass man wie sich eben vorstellen kann, wie wichtig die Musik ist im Kloster, wie alltäglich und allgegenwärtig sie ihren Platz hat. Ja. Und dann versteht man schon auch, dass es nicht einfach ist, das einfach zu wechseln und dann später auf Mehrstimmigkeit irgendwie umzusteigen, weil das ist dann ja wie quasi der Pulsschlag, der Hörbare eines Lebens im Kloster, das stellt man nicht einfach um.
Nee, das stellt man wirklich auch nicht einfach in Frage, oder? Das ist wirklich das, was einen auch mit der Geschichte verbindet, denke ich. Also es ist einfach eine lange Tradition, die sich dann auch sehr wenig verändert hat. Es ist ja auch faszinierend, wie einheitlich die Überlieferung des Chorals ist, bevor er auf Linien aufgeschrieben wurde. Also über Jahrhunderte, bevor überhaupt die Notenlinie erfunden wurden, ist der Choral ja schon überliefert worden und an verschiedensten Stellen in Europa gesungen worden und auswendig gesungen worden. Und ja, natürlich so ab dem 9. Jahrhundert mit Neumen begleitet, aber wie gesagt, damit kann man nicht alles festhalten. Dass das trotzdem so einheitlich ist, das ist schon irgendwie beachtenswert und fast erstaunlich.
Ist das diese Kontinuität, auch gerade in St. Gallen, auf die wir heute so stolz sind, sagen UNESCO, Weltkulturerbe, sind ja nicht nur wegen dem, was noch da ist, sondern auch wegen der beinahe lückenlosen Verbindung in die Vergangenheit?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ja, doch, es gibt schon auch Zeiten, wo es dann ein bisschen gefährlich wurde mit der Überlieferung, Genau, also eine Krisenzeit zum Beispiel ist das 13. Jahrhundert in St. Gallen. Da gab es nicht mehr so viele Mönche im Kloster und die, die da waren, die waren adlig und haben sich um ihre Gottesdienstpflicht nicht so sehr gekümmert. Das heißt, es mussten dann Kleriker der Stadt aushelfen bei den Gottesdiensten. Und aus der Zeit ist ein Text eines anonymen Autors überliefert, so ungefähr von 1220, der sagt, wie man den Choral singen soll. Und der Autor, ich habe leider ihn bisher nicht identifizieren können, ob er irgendwie aus dem Umfeld des Klosters St. Gallen stammt. Kann schon sein, denn er hat auch eine Lebensgeschichte Notgers des Stammlers, also von Notger Balbulus geschrieben, die in derselben Handschrift mit überliefert ist. Aber wie gesagt, wir haben keinen Namen zu dieser Person. Er schreibt aber zum Beispiel, dass man, wenn man Choral singt, immer gemeinsam anfangen soll, gemeinsam aufhören, gemeinsam Atempausen machen, also einheitlich singen. Man soll mit runder und männlicher und voller Stimme singen. Er droht sogar Strafen an für den Fall, dass seine Regeln nicht eingehalten werden. Das sind alles für mich Zeichen, dass es mit dem Choral so ein bisschen gekriselt hat.
Dass man Disziplin brauchte,
dass man auch einmal festhalten musste, wie denn überhaupt gesungen wurde oder wie gesungen werden sollte, weil es eben keine Selbstverständlichkeit mehr war.
Okay. Könnte das nicht einfach sein, dass das die Praxis eines Chorleiters ist, der weiß, dass seine Eleven da manchmal
sein Eigenleben führen. Ja, und er schreibt auch darüber, also er ärgert sich etwas darüber, dass so viele heute Chorleiter sein wollen, die überhaupt nichts davon verstehen und dann widersprechen sie einander und dann bringt es eigentlich nur Aufruhr und Unfrieden und das ist auch, also sowohl für diejenigen, die singen, nicht gut, als auch für diejenigen, die hören. Interessant und etwas amüsant auch wird es dann, wenn er eben schreibt, wie man singen soll. Ich habe schon gesagt, mit runder, voller, männlicher Stimme. Auf keinen Fall so wie Schauspieler. Man soll nicht blöken wie die Schafe oder wie Esel. Man soll auf gar keinen Fall so klingen wie Frauen oder wie Elbler. Also dann ist ein heftiger Seitenhieb gegen die Alpenbewohner. Und da habe ich mich dann schon gefragt, also woran denkt er da? Denkt er da vielleicht an die Hirtenrufe, die man im Alpstein vielleicht damals auch schon gehört hat, wenn sich die Hirten von Alp zu Alp über weite Strecken verständigen müssen und dann so eine Art des Jodelns dafür verwenden? Und warum schreibt jemand, also wenn es einer hier aus der Gegend war, warum schreibt er so gegen die Alpenbewohner? Interessanterweise nimmt er mit dieser Kritik an den Alpenbewohnern, die nicht singen können, Bezug auf einen viel, viel älteren Text, den er auch in seiner Notkavita zitiert. Und zwar ist das die Lebensgeschichte Gregors des Großen von Johannes Diaconus, einem römischen Autor. Die Vita hat er so um 875 geschrieben. Und er schreibt darin ja eigentlich über Gregor den Großen, also den Papst Gregor, der von 590 bis 604 Papst war und dem der Gregorianische Choral zugeschrieben wird. Deswegen heißt er auch Gregorianischer Choral. Er schreibt aber dann nicht nur über die Zeit Gregors, sondern von dem Kapitel über Gregor und den Choral ausgehend schreibt er darüber, wie der Choral im Frankenreich, also nördlich der Alpen, eingeführt wurde. Und das jetzt aus Sicht eines Römers war offenbar nicht ganz einfach. Und zwar deswegen, weil diese Völker nördlich der Alpen total unmusikalisch waren. Mhm. Wenn die singen, dann machen sie es mit lauter, heftiger, unschöner Stimme. Es klingt wie ein Karren, der über Treppenstufen holpert. Also deswegen, sagt dann Johannes Diaconus, mussten auch immer wieder Sänger über die Alpen geschickt werden und wieder neu unterrichten. Und es haben sich dann Fehler eingeschlichen, die mussten korrigiert werden. Interessanterweise gibt es aus St. Gallen eine Replik auf diesen Text, die wir leider nicht in einer Handschrift haben, sonst hätte ich die sehr gerne gezeigt, aber sie ist im Katalog erwähnt. Notker Balbulus, von dem ich schon gesprochen habe, als Dichter von Sequenzen, der hat eine Lebensgeschichte Karls des Großen geschrieben. Und darin nimmt er auf Johannes Diaconus Bezug und sagt, ja, die Römer, die haben Sänger über die Alpen geschickt, aber 12 verschiedene, und die haben an verschiedenen Orten was ganz Unterschiedliches unterrichtet. Die haben also bewusst für Verwirrung gesorgt. Von daher ist es kein Wunder, dass es irgendwie Uneinheitlichkeit im Karolingerreich gab. Aber also, wie es nun auch gewesen sei, ob nun die Alpenbewohner wirklich nicht singen können oder ob das nur für die römischen Ohren so klingt, ich denke, was wir aus diesem Text herausziehen können, ist, dass es gar nicht so einfach ist, ein Repertoire von einem Ort an den anderen zu verpflanzen und dann auch noch zu versuchen, es in ganz Europa oder sagen wir mal im ganzen Karolingischen Reich einheitlich zu verbreiten. Das war sicherlich ein ziemlich kompliziertes Unterfangen. Mhm. Und eigentlich von daher ein Wunder, dass es so einheitlich gelungen ist, wie wir es heute in der Überlieferung finden.
Ist irgendwie auch verständlich, wenn du eben, wie du beschreibst, diese Neumennotation eher als Gedächtnisstütze dient, dann brauchst du die lebendige Tradition oder eben
genau, man braucht die Personen, Lehrer. Ne? Man braucht wirklich Personen, die das weitergeben, die es vorsingen, die die anderen nachsingen lassen, die korrigieren. Da muss es ja irgendwie also viele gegeben haben, die unterrichtet haben, die den Choral weitergegeben haben.
Wer hat Gregor den Großen unterrichtet?
Ja, wer hat Gregor den Großen unterrichtet? Schöne Frage, ich habe gehofft, dass du es fragst. Das war natürlich der Heilige Geist selbst. Beziehungsweise so hat man es sich vorgestellt, so hat es sich auch Johannes Diaconus vorgestellt und vor allem dessen Gregors Vita hat eigentlich dieses Bild weiterverbreitet, das wir dann im vorhin schon mal erwähnten Hartka-Antiphonar auf der Seite dem Gedicht gegenüber sehen. Da ist eine Federzeichnung, man sieht Papst Gregor und auf seiner Schulter sitzt eine Taube, der Heilige Geist, der flüstert ihm die Gesänge ins Ohr. Gregor diktiert die Gesänge einem Schreiber und dieser Schreiber notiert sie dann auf einer Wachstafel. Und die Details in dieser Zeichnung sind faszinierend. Also wenn man sich genau anschaut, sieht man erstens, dass der Schreiber einen Griffel verwendet, mit dem er auf der Wachstafel schreibt. Man sieht ganz genau das spitze Ende, mit dem man schreiben kann und das flache Ende, mit dem man das Wachs wieder glatt streichen könnte, wenn man die Tafel neu beschreiben möchte. Und wenn man dann noch genauer hinschaut, sieht man, dass er St. Galler Neumen verwendet, um die Melodien aufzuschreiben. Das Einzige, was, glaube ich, bis heute noch nicht gelungen ist, ist, die Melodie, die er aufschreibt, zu identifizieren. Also ich weiß nicht, ob es eine tatsächliche Melodie ist, eine Choralmelodie oder einfach eine Abfolge von Neumenzeichen. Aber es sind viele verschiedene Neumenzeichen, die wirklich auch Details und Feinheiten ausdrücken können. Also der Zeichner, der kannte sich mit der Neumennotation sehr gut aus. Und ja, auf diese Weise mit dem Bild, mit dieser Darstellung, wird einerseits natürlich dem Choral eine gewaltige Autorität gegeben. Sie hat die Autorität nicht nur des Papstes, sondern gleich des Heiligen Geistes. Also es ist eigentlich göttliche Eingebung. Was es dann natürlich auch besonders schwer macht, daran etwas zu verändern, oder? Wenn es von Gott gegeben ist, dann darf man als Mensch eigentlich daran gar nichts ändern. Und Ich würde sagen, durch die Notation oder also die Darstellung mit der St. Galler Neumann-Notation auf der Wachstafel wird dann der Choral auch ganz fest in St. Gallen verankert. Natürlich hat man ihn hier nicht erfunden, aber man hat ihn hier mit offenen Armen empfangen, so scheint es.
Er hat seinen Platz da auf jeden Fall.
Genau.
Diese Darstellung von Gregor von Rosen ist wirklich zauberhaft mit der Taube auf der Schulter. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, wie du sagst, quasi eine Änderung zu machen, wenn man einen göttlichen Start nimmt mit dieser Musik.
Ja.
Aber trotzdem, im 18. Jahrhundert versteht man sich wohl immer noch in dieser Tradition. Man macht
das
nicht etwas anderes.
Tut man, ja, genau. Also man hat zwar dann die Mehrstimmigkeit, man hat die Instrumente, man hat irgendwie auf Geige, Cello, Laute, Horn, Fagott, Klarinette und so weiter gespielt, aber der Choral ist immer noch das Zentrum des Gottesdienstes und das Zentrum des Stundengebets. Und interessanterweise werden eben gerade auch in der Spätzeit des Klosters im 18. Jahrhundert noch Handschriften produziert mit Choral, also für das Stundengebet, großformatige, wunderschön ausgeschmückte Antiphonare. Und man kann sich vielleicht fragen, ja, warum macht man das denn? In der Zeit gab es doch schon eine Buchdruckerei, schon seit längerer Zeit eine Buchdruckerei im Kloster. Ist natürlich etwas, diese Bücher, die brauchte man nur in sehr kleiner Auflage, also da lohnt sich der Buchdruck nicht unbedingt. Aber ich denke auch, dass mit der Herstellung von Hand, die sehr aufwendig ist, auch nochmal unterstrichen wird, welchen Wert und welche Bedeutung der Choral hat. Wir haben da ein Antiphonar ausgestellt, das vom St. Galler Mönch Dominikus Feustlin illustriert wurde, auf eine ganz spezielle, sehr individuelle Art und Weise. Er zeichnet Tausende und Abertausende von kleinen Strichlein um die Initialen rum und um die Titelkartuschen. Ich habe mal versucht, ganz grob zu überschlagen, wie viele das in dem einen Band und dann im gesamten Antiphonar, das vier Bände umfasst, sein könnten. Ich bin auf rund 2 Millionen gekommen. Hm. Wahnsinnige Fleißarbeit. Kleine Anekdote noch am Rande. Dominikus Feustlin war nicht immer so fleißig und ordentlich. Als junger Mönch ist er mal durch eine Theologieprüfung durchgerasselt, weil er einen der Texte, über den er geprüft werden sollte, noch nicht mal gelesen hatte. Ist damals von seinem Abt bestraft worden, musste zu einer Nachprüfung antreten, es wurde ihm der Urlaub gestrichen. Ja, ob das jetzt nun dazu geführt hatte, dass er danach sich gebessert hat, weiß ich nicht. Aber wenn man die Bände des Antiphonars sieht, dann denkt man, ja, also von Nachlässigkeit ist da jetzt wirklich nichts mehr zu spüren.
Sie sind wunderschön farbig anzuschauen.
Ganz toll, ja.
Diese Strahlen, also auch, die da, diese Schrift säumen, ja, wunderbar.
Ja.
Und wirklich individuell, also sehr spannend, was er da macht.
Das sieht man sonst eigentlich nirgendwo so. Zumindest in St. Galler Handschriften ist das einmalig.
Ein bisschen eine textile Qualität, finde ich jeweils.
Ja,
ich weiß nicht.
Ja, vielleicht.
Also eine sehr, sehr schöne Ausstellung auch anzuschauen. Es lohnt sich unbedingt, das zu machen. Die hier zuhören, kommen Sie vorbei, schauen Sie das an. Sie haben noch Zeit bis Anfang November. Am 9. November ist der letzte Tag. Es gibt auch noch ein bisschen Begleitprogramm dazu. Man kann Musik auch noch hören.
Es gibt noch einige interessante Vorträge, Vortrag mit musikalischer Demonstration eines ganz abfahrenden Instrumentes, des Trumscheids.
Was ist ein Trumscheid?
Ein Trumscheid ist ein Saiteninstrument mit nur einer Saite, das einen Steg hat, der nicht fest mit der Decke verbunden ist, sondern nur mit einem Bein fest verbunden ist und mit dem anderen auf die Decke schlägt, wenn man die Saite anstreicht. Es gibt dann so einen schnarrenden Unterton. Man bezeichnet dieses Instrument manchmal auch als Nonnentrompete, wegen des Blechblasinstrumentenähnlichen Klangs. Und es gibt ein Konzert mit Orgel- und Vokalmusik, wo Stücke, die ein St. Galler Organist, Fridolin Sicher, im 16. Jahrhundert auf Basis von Vokalkompositionen für Orgel transkribiert hat, werden wir also die vokalen Vorbilder hören und das, was Fridolin Sicher für die Orgel daraus gemacht hat, sicherlich ganz spannend.
Wunderbar. Also eine herzliche Einladung, die Veranstaltungen alle zu besuchen oder einzelne ausgewählte. Mhm. Auf jeden Fall sehr interessant. Wollen wir hier zum Schluss noch aufhören mit einem Stück, das wir einspielen?
Ja, vielleicht, das wäre doch eigentlich eine gute Idee.
Aus den Anfängen?
Ich würde sagen, der Introitus Pur Natus est Nobis, also der Weihnachtsintroitus, das wäre jetzt noch ein schönes Stück.
Wunderbar. Besten Dank für dieses Gespräch, für die Auskunft.
Gerne schön. Danke. Danke fürs Interview.
Und dann noch die Musik. Pur Natus est Nobis et Filius Datus est Nobis, cuius imperii
cabitur nomen eius magni concilii angelus. Cantate Domino canticum Magni concilii